Fernweh, ja, nicht? Es tut weh, weil man sich vorstellt, in der Ferne ist alles besser. Meine Lebenserfahrung ist, ich habe immer ein Problem gehabt, wenn ich von meiner Familie weg musste, weil ich mich trennen musste. Ich habe aber nach 5-6 Monaten auch Tränen in den Augen gehabt, weil ich meine Bordfamilie verlassen musste. Und mein Päckchen, was mir wehgetan hat, hatte ich immer dabei. Ob ich im Persischen Golf war, im Roten Meer oder sonst wo. Aber auch der Wille erscheint so. Ich erinnere mich an meinen ersten Tag, als ich als 15-Jähriger mit meinem Koffer da stand, in Brunsbüttel an Bord kam. Da oben in dieser Nock stand so ein Mensch und schrie runter: Bist du der neue Moses? Moses ist der Ausdruck für den Lehrling da in der untersten Etage. Ich sag ja. Da sagt er: Schmidt den Koffer da hin und pack das an und bring das nach vorn. Und ich hatte mein Landgangspäckchen an, wie wir das nannten. Mama hatte mir einen Sakko gekauft, damit der Junge mal auch so, ja. Und ich sage mit mir Klamotten, ne? Du bist hier nicht als Dressman, schrie der mich an. Und jetzt, das waren Ketten. Jetzt sollte ich die Ketten nach vorne. Ich wusste weder, was da vorne war, noch sonst wo. Aber eins wurde mir schlagartig klar, meine Herren. In diesem Moment, da wurde mir klar: Michael, komme, was wolle. Aber da musst du hin.
Nach oben.
Da nach oben musst du hin.
Als Videopodcast auf YouTube.
Ja, moin moin zusammen. Herzlich willkommen zum Gezeitengänger-Podcast mit
Jens und
mit Christopher.
Moin.
Und heute können wir auch ein bisschen anders quatschen, denn heute haben wir einen echten Seemann hier zu Gast, einen echten Kapitän sogar, Kapitän Michael Groß. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja, ich würde sagen, so stellt man sich einen Kapitän vor. Für diejenigen, die kein Video gerade sehen, den Videopodcast nicht auf YouTube gucken, sondern ihn nur hören, die können sich immer überlegen, wie sie sich einen Kapitän vorstellen. Also auf jeden Fall sitzt hier ein ganz typischer Kapitän, untätowiert, rasiert, gekämmte Haare, zumindest sind keine Tätowierungen erkennbar. Ja, wie ist denn das Klischee eines Kapitäns zustande gekommen und warum entspricht so diesem Klischee eigentlich wenig, zumindest äußerlich. Ob du es charakterlich vielleicht dem entsprichst, werden wir ja noch erfahren.
Ja, natürlich entspreche ich diesem Klischee nicht, weil in den 70er Jahren, als ich mit der Seefahrt angefangen habe, da gab es zwei Arten von Menschen, die tätowiert waren. Das eine waren die Brüder, die im Gefängnis saßen, und das andere waren die Seeleute. Und wenn man dann, und das wurde von jedem Seemann früher berichtet, wenn man dann jemanden kennenlernte und stellte sich bei den Eltern dieses Mädchen vor und war tätowiert, dann hat das so manche Freundschaft zerrissen, weil es an dem Willen scheiterte. Und deshalb habe ich von Anfang an, als ich mit 15 Jahren das erste Mal an Bord ging, immer bei all meinen Kollegen deutlich gemacht, dass ich nie tätowiert werden wollte. Das wäre einmal fast schief gegangen.
Okay, wie hätte das ausgesehen? Oder haben Sie mit Gewalt versucht? Oder was meinst du damit?
Da meine ich mit, dass wir in Rotterdam an Land gingen, wie das denn so üblich ist. Damals hatten wir noch Liegezeiten mit den Schiffen. Und dann sind wir an Land gegangen und dann wurde natürlich, um das Klischee zu erfüllen, auch mal einen über den Durst getrunken. Und alles, was jetzt kommt, weiß ich auch nur von den Erzählungen. da ist dann also Folgendes passiert. Da soll ich dann an einem Tätowiershop vorbeigekommen sein mit meinen Jungs und habe gesagt, komm, jetzt lasse ich mich tätowieren. Und zwei meiner Matrosenkollegen, die wollten mit mir da rein, aber es ist meinem Bootsmann zu verdanken, der gesagt hat, komm, den lässt du da zufrieden. Der hat immer gesagt, er will das nicht. Und wenn er das will, dann soll er uns das sagen, wenn er nüchtern ist. Ich bin Bootsmann Henry bis heute dankbar.
Sehr schön.
Ja, du hast vorhin gerade gesagt, mit 15, als du zur See gefahren bist, fing das Ganze an. War das schon immer von dir so die Wunschvorstellung, du wolltest zur See fahren? Und vor allem, warum wolltest du das?
Ja, auf diese Frage bin ich gefasst. Das habe ich mir schon gedacht. Denn sowas werde ich immer wieder gefragt. Ich kann es nicht wirklich ganz genau sagen. Ich habe da zwei Erklärungsversuche. Der eine ist, ich habe mit 13 Jahren einen Ferienjob bekommen auf einer Barkasse, die fuhr von dem Anleger Alte Liebe in Cuxhaven Leute zum Strandbad nach Döse. Mhm. Und die suchten Kassierer und Festmacher. Und da ich dann gesagt habe, Mensch, ich will vielleicht auch mal zur See fahren, habe mich da mal vorgestellt und da wurde befunden, ich sehe aus wie 15 und die könnten mich einstellen. Mein stolzes Tageshonorar war 6,98 Mark für 12 Stunden schwere Arbeit, kassieren, festmachen, sauber machen. Und da tauchte dann bei mir aber natürlich die Frage auf, wir fuhren immer nur bis zur Kugelbake, das ist die Seegrenze, wo die Elbe in die Nordsee fließt. Und da tauchte bei mir schon die Frage auf, was ist hinter dieser Kugelbake? Und so entschloss ich mich dann, mit 15 ein richtiges Seefahrtsbuch zu beantragen und in meinen Osterferien das erste Mal die Seefahrt weiter auszuprobieren, also die internationale Seefahrt auszuprobieren.
Ja, du hast gesagt, so die, was ist hinter der Kugelbake? Aber das ist wirklich so eine Sehnsucht von fernen Ländern, die dich angetrieben hat? Oder was verbirgt sich dahinter, warum du da was mehr erfahren wolltest, mehr sehen wolltest? Oder wolltest du einfach nur weg von da, wo du bist?
Ja, das kann ich leider nicht ausschließen mittlerweile. Aber es ist nicht vielleicht auch eine Flucht. Ich bin sehr behütet, will ich das mal sagen, aufgewachsen. Und das kommt natürlich so in der Zeit von 14 und weiterhin nicht. Oder also ich will nicht ausschließen, dass ich auch wirklich in die Selbstständigkeit wollte, weg wollte. Ich war es ja durch meinen Vater, der war auch Kapitän, gewohnt, wie es war. Ich hatte also Einblicke, aber es war wirklich, ich möchte sagen, so eine Mischung aus Sehnsucht. Jetzt will ich auch mal wissen, was ist da hinten, wie sieht die Welt da aus? Und vielleicht auch, ja, mal ein Befreiungsschlag. Kann ich nicht ausschließen.
Mhm. Also ich habe, ich muss erstmal ganz viele Fragen stellen. Ich habe so viele Fragen an dich. Also Wahnsinn, ich finde das so interessant und spannend. Aber als erstes würde mich mal interessieren, Seefahrtsbuch hast du gerade erzählt. Was ist ein Seefahrtsbuch?
Ein Seefahrtsbuch ist früher mal ein Passersatz gewesen. Der speziell für Seeleute galt. Und du musstest, wenn du an Bord von, gilt für deutsche Seeschiffe, zur Seefahrt bist, brauchtest du dieses Seefahrtsbuch. Und da musstest du natürlich bis 18 oder damals ja noch 21, ich bin mit 19 volljährig geworden, weil das Gesetz dann griff, und musstest du natürlich die Einverständnis deiner Eltern haben. Und da mein Vater nun selbst Kapitän war, war er dagegen. Er war der Meinung, dass ich, wie er immer sagte, einen vernünftigen Beruf lernen sollte. Und ich habe mich dann da durchgesetzt, indem wir folgenden Kompromiss schlossen. Als ich dann nach den Ferien wiederkam, weil man mir das Seefahrtsbuch dann von meinen Seiten meiner Eltern doch genehmigt hat, um es auszuprobieren, schloss ich dann mit meinem Vater den Pakt, okay, wenn du zur See fahren willst, dann machst du dein Abitur und machst das große Kapitänspatent der weltweiten Fahrt, weil dann hast du auch Chance, an Land zu kommen. Oder wenn du nur das kleine Kapitänspatent machen willst und die Schule jetzt schon verlassen bist, dann musst du vorher einen Beruf lernen. Und dann habe ich praktisch aus Trotz Abitur gemacht, um meinen Willen durchzusetzen.
Sehr gut. Du hast ja, glaube ich, sogar noch auch im Bereich Maschine auch noch was mitstudiert, wenn ich das richtig weiß.
Ja, ich bin auf einem kleinen Schiff, wir nennen das Kymo, steht für Küstenmotorschiffe. Das sind so Schiffe, die in der Nord- und Ostsee die Ladung der großen Schiffe verteilen und in kleine Häfen kommen. Und da war das lange Zeit üblich, dass da gar kein Maschinist fuhr. Und wenn man da, so wie ich als Decksjunge, das ist das erste Lehrjahr, Jungmann war man im zweiten Lehrjahr und Leichtmatrose im dritten. Und dann machte man seine Matrosenprüfung damals und das war sowas wie ein Gesellenbrief. Und dann war man Vollmatrose.
Ah, okay. Also wenn man die Ausbildung bestanden hat, ist man Vollmatrose.
Dann ist man Vollmatrose, okay. Ja. Nein? So, und das Klischee hat natürlich diesen Vollmatrosen auch oftmals anders ausgelegt, weil sich manche einer natürlich an Land so gezeigt hat, dass das Klischee auch immer wieder neu untermauert wurde. Mhm. Das kann ich an dieser Stelle schon mal deutlich sagen. Das ist seit über 20 Jahren Geschichte. Seefahrt und Alkohol ist heute völlig ausgeschlossen. Mhm. Wir haben Qualitätsmanagementsysteme, wo ganz klar drin steht, eine Policy während der Bordzeit kein Alkohol, es geht nicht mehr.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen diese Seefahrerromantik, die man hat, ne? aus diesen alten Seeräuberfilmen noch, wo immer dann der Alkohol auch mit dazugehörte, oder?
Ja, wobei man ja gar nicht so weit zurückgehen muss, weil in deiner aktiven Seefahrerzeit war es ja normal, oder?
Das war ganz normal. Es war auch normal, dass wir da Menschen hatten, die lange im Gefängnis saßen in der Mannschaftsmesse. Also da waren immer, wenn wir um Tisch saßen, waren immer ein paar Jahre Knast zugegen.
Tatsächlich.
Ja, war so. Mhm. Und ich will nur mal ein Beispiel erzählen, wie es in der Mannschaftsmesse zuging. Wir haben also beispielsweise auf einem Schiff, wo wir 10 Deutsche waren, da waren wir an Deck 4 Leute. Mhm. Ich war der Jüngste, dann hatten wir einen Bootsmann, Vollmatrosen, dann hatten wir Kuddel. Kuddel war ein Fischereimatrose, einer der härtesten, die ich je gesehen habe. Mhm. Und dann hatten wir einen Kollegen, der war Decksmann, ungelernt, auch nicht so mit Intelligenz gesegnet, wie man sich das wünscht, aber empfing Befehle, machte seinen Job. Mhm. So, und Kuddel und wir spielten dann Karten. Mau Mau war das Spiel, was damals angesagt war. Und Kuddel gab die Parole aus zu seinem Kollegen, dem Decksmann da. Du brauchst gar nicht mitspielen, Alter. Ja, ich gewinne dieses Spiel. Mhm. Da sagte er, das wollen wir erst mal sehen. Hans-Jörg hieß er mit Vornamen. Ne? Das wollen wir erst mal sehen. Ja, und dann fingen die an zu spielen. Wir spielten auch. Ich war dann irgendwann, Gott sei Dank, raus aus der Nummer. Und wir hatten damals so eine große Kaffeekanne, so aus Zink. Mhm. Und die stand auf dem Tisch und die war voll und die war schon recht schwer. Und als dann es tatsächlich passierte, dass der Decksmann gegen Kuddel gewann, nahm Kuddel diese Kaffeekanne, haute dem Decksmann die voll oben auf den Kopf, der brach gleich zusammen, ja, und sackte in sich. Und als wir dann gesagt haben, Kuddel, was machst du denn? Ja, der Idiot hat doch selber Schuld, ich habe ihm noch gesagt, ja, ich gewinne oder er kriegt Schläge. Das war normaler Umgangston.
Krass, ja, Wahnsinn. Ja. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Ne? Nee, und die Herausforderung für mich war immer, wenn ich dann in Urlaub war, ne, und dann zu Hause. Ich weiß noch, wie ich dann mal am Mittagstisch zu meiner Mutter ein Wort sagte, was man sich hätte nicht, das möchte ich auch nicht wiederholen. Und mein Vater war damals auch gerade zu Hause und dann langte er über den Tisch und ich kriegte eine Kelle. Da bin ich gleich gegen den Kühlschrank geflogen, der hatte so eine Beule. Und mein Vater sagte nur, Michael, du bist hier nicht in der Mannschaftsmesse.
Okay.
Hat völlig zu Recht, aber ich will damit nur sagen, wenn du in der Mannschaftsmesse auch vornehm getan hattest, kriegst du da auf die Glocke. Ja? Und wenn du zu Hause dich nicht umgestellt hast, ja, das war nicht immer leicht zwischen den Reisen. Ne?
Ja, der Ton an Bord, ja, zumindest wie man sich das vorstellt, sehr rabiat, sehr autoritär.
Rau.
Sehr rau, genau. Ja. Kannst du bestätigen, wie ich es gerade gehört habe, durch dein Ja? Warum ist das so wichtig?
Wichtig ist es, weil ja, guck mal, man muss das zurückgehen in die Segelschiffszeit. Wie will man als Kapitän so ein komplexes Gebilde wie ein Segelschiff mit Hunderten von Menschen ja in den Griff kriegen und sicher führen, wenn nicht absolutes Befehl und Gehorsam ist? Und wenn da nur einer sagt, Herr Kapitän, ich möchte da diskutieren, ob ich da oben in die Ra hoch möchte und das Schiff ist in akuter Gefahr und 300 Mann gehen unter, weil der eine da nicht am Segel, so ist das gewachsen. Ne? Mhm. Ursprünglich durch das Militär, da war das, die ersten Schiffe waren ja eben militärische Schiffe und so ist das in die Handelsschifffahrt übergegangen. Und das ist der Grund, warum ein Schiff bis heute autoritär geführt werden muss, weil im Notfall gibt es keine Diskussion und da hat nun mal der Kapitän die Gesamtverantwortung. Ja, und deshalb muss man da schnelle Entscheidungen treffen. Das gilt heute nicht mehr unbedingt für das Besprechen eines Ladeprogramms. Da kann man sehr wohl drüber diskutieren. Mhm. Aber in Notfällen, ja, und in Zeiten, wie wir sie heute ja auch haben, wenn du da jetzt ums Horn von Afrika fährst und da kommt plötzlich eine Hutrakete auf dich zu, dann stellst du fest, das ist gar nicht so lustig. Und dann geht das nur, wenn einer sagt, so, jetzt haben wir Security Stufe 3 und jetzt wird das gemacht, was ich sage.
Mhm. Voll. Du Bist du, mach mal ruhig, wenn du willst.
Sonst. Einfach, weil ich jetzt gerade so, ich habe gerade so dieses Kaphorn-Geschichte da. Bist du auch mal so eine Situation gekommen, so was wirklich auch richtig gefährlich ist, wo man denkt so, boah, das ist echt, das ist lebensgefährlich?
Ja, da bin ich leider mehrfach in solchen Situationen gewesen. Meine schlimmste Erfahrung war als zweiter nautischer Offizier auf einem Containerschiff im Nordatlantik. Da sind wir also immer vom Bremerhaven im Großkreis, also oben bei Neufundland rum. Großkreis ist die kürzeste Verbindung auf der Erde in die verunreinigten Staaten von Amerika, habe ich immer zu sagen, Pflicht, also in die USA gefahren, in Persergolf. Und da kriegten wir ein dickes Tiefdruckgebiet, was sich zu einem Zyklon ausweitete. Und ich war verantwortlicher Navigationsoffizier und legte den Kurs fest und holte dann den Reiseleiter, also meinen Kapitän, und sagte, Herr Kapitän, ich sage, gucken Sie mal, ich habe Loxodrom abgesetzt. Und da sagte der Alte zu mir, Herr Großvater, Sie haben ja wohl Angst, da brauchen wir nicht, da fahren wir an Sturmkreis ran. Das heißt, ich musste den Kurs so berechnen, dass ich an dieses Tief bis zu Windstärke 8 rankam.
Windstärke 8?
Windstärke 8, ja. Ne? Und das ist normalerweise kein Problem, das ist ein bisschen ungemütlich, das wackelt ein bisschen, aber das ist für ein großes Containerschiff okay. Nur war, und ich will hier nicht den Max machen, das war wirklich so, nur war dann mein Einwand, ich sage, was ist aber, wenn dieses Sturmtief nun südlich zieht? Die Voraussage war, es zieht südöstlich. Und damit hätten wir im Süden unten vorbeikommen können. Und da sagte der Alte, das glaube ich nicht. Ja? Und ich bin der Reiseleiter, also machen Sie es bitte. Und dann habe ich es gemacht. Und dann trat tatsächlich das ein, was ich befürchtet hatte. Das Tiefdruckgebiet zog südlich genau auf uns zu. Und da habe ich das erste und einzige Mal in meinem Leben ein Orkantief durchfahren. Das war so heftig, dass unser 50.000 PS Motor, der da unten stand, durch die Torsion des Schiffes gerissen ist. Er hatte solche Risse. Das hieß, wir trieben manövrierunfähig im Nordatlantik. Krass. Und wir hatten von der Brückennock oben, das ist da, wo die Brücke ist, die war früher ja mal offen, da gibt's so Seiten, diese Anhänge, das ist die Nock, da haben wir gestanden, das war eine Augeshöhe von Überwasserlinie von 25 Metern. Und dann haben wir schräg nach oben geguckt, wo der nächste Brecher herkam.
Wellenbrecher.
Die Welle, ja, der nächste Brecher.
Also im Auge des Sturms sozusagen.
Das heißt 30, 40 Meter hohe
Wellen. Ne, 40 waren sie nicht, aber 27, 28
Meter hohe Wellen, die auf einen Zug kamen.
Ja. Und das eben, weil wir das Schiff ja nicht mehr manövrieren können, wir trieben quer. Scheiße. Wir hatten eine Schlagseite von etwa 14 Grad. Und jetzt hatte der Kapitän die Angst, dass uns eben diese überkommenden Seen, die sich ja brechen, die Containerladung abnehmen. Und da habe ich also Respekt mit aller Angst, aber der Kapitän hat da super reagiert. Da habe ich etwas machen müssen, was ich in meiner Ausbildung als Matrosenanwärter schon gelernt habe. Im Rettungsboot hat man nämlich einen Ölbeutel als Wellenberuhigungsöl, weil früher waren die Rettungsboote offen. Und dann schlagen auch die Wellen da rein. Um das zu vermeiden, hat man dann Werkbeutel gehabt mit Werk, das was man so um diese Rohre beim Klempner wickelt. Und da hat man Öl reingetränkt und hat man den auf der Luftseite rausgepackt und dann legt sich ja ein Schmierfilm über das Wasser und der verhindert das Brechen der Welle. Und dann geht das Schiff nur noch rauf und runter, aber es besteht nicht mehr die Gefahr, dass die Welle einen überrollt.
Krass. Wäre das heutzutage überhaupt erlaubt noch?
Ja. Ausdrücklich ist sowas zur Sicherheit.
Ist auch lebenswichtig.
Genau. Wir sprechen von der sogenannten Overriding Authority, die der Kapitän hat. Also eine übergeordnete Befehlsgewalt zur Rettung von Menschenleben und Schiff. Da darf er auch gegen aktuelle Gesetze, auch gegen Umweltgesetze verstoßen.
Ja. Krass. Ja.
So, und das haben wir dann gemacht. Das war aber nicht so einfach. Das Schiff war über 180 Meter lang. Dann haben wir also 200 Liter Fässer bei diesem schaukelnden Schiff da an Deck geholt, haben die halbiert, haben da Löcher reingemacht, haben die dann auch aus dem Bord gemacht und das Öl, und das hat tatsächlich funktioniert. Und dann haben wir da 2 Tage auf Nordatlantik getrieben, bis der Schlepper kam.
2 Tage, okay.
2 Tage. Und dann sind wir tatsächlich, und das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen, durch verschiedene Windrichtungen gekommen. Dann, als wir im Auge des Zyklons waren, da war Ruhe. Die Flagge hing schlapp am Mast runter. Es war kein Windzug. Ja, aber es war rings um uns diese hohe See. Man konnte sehen, die Gischt da hinten, sie tobte. Und als wir den raustrieben, dann ändert sich die Windrichtung. Da kam der Wind aus Anne. Also genau so hatte ich es in meiner Meteorologie-Vorlesung vom Professor damals bekommen. Und das habe ich dann erlebt. Aber einmal reicht auch.
Das muss aber doch so gespenstisch sein. Ich als Autor und Schriftsteller kenne ja dieses, ich bin jetzt im Auge des Sturms.
Ja,
diesen Begriff, das ist ja, glaube ich, für jeden irgendwo ein Begriff. Ne? Aber ich glaube, dieses wirklich das zu erleben, das muss ja ein gespenstischer Moment sein, weil es muss ja absolute Totenstille sein, oder? Nur rundherum sieht man sich um sich herum toben, oder?
Das war so und ich vermute auch mal für meine Kollegen zu sprechen hier, und zwar allen nicht wohl, allen nicht. Und ich weiß noch, wo der Kapitän zu mir sagte, Herr Groß, gehen Sie mal durch die Laderäume. Ein Containerschiff hat an der Seite lange Gänge, die gehen von ganz hinten bis ganz vorne. Und wenn du da im Hafen stehst und das Schiff ist 180 Meter lang, von Vorkante Brücke, war das so, dann kannst du da 120, 130 Meter nach vorne durch diesen Betriebsgang gucken und dann erst siehst du, aha, da geht er um die Ecke. Und ich bin dann ein bisschen naiv, ich war 23 Jahre alt, machte die erste Reise als zweiter Offizier und bin dann da runter und stand dann da vor Kante Brücke und guckte und sah, dass mein Schiff nach 20 Metern zu Ende war. Oh, dann bin ich aber wieder auf die Brücke da, ich sag hier, Herr Kapitän, ich weiß was, ne? Ich sag, ich alleine da, geht gar nicht los. Zweiten Mann, Walkie-Talkie und sonstige Notfallgeschichten. Und da begriff ich dann, was passiert war. So ein Schiff ist ja wie so ein Hochhaus, gar kein festes Gebilde aus Stahl. Nicht? Das Schiffbaustahl ist relativ weicher Stahl. Und wenn ich mich gestoßen hatte bis dahin am Eisen, am Deck, dann hatte ich immer das Gefühl, aua, es ist hart. Aber als mein Schiffbaudozent mir damals erklärte während des Studiums, das ist ziemlich weicher Stahl, weil der biegsam sein muss, begriff ich, damit das Schiff nicht reißt und abbricht, begriff ich, was ich da sah.
Ja,
und warum wir an der Verschanzung, an Deck, also an dem Schanzkleid, an der Reling, an dem, nicht, was das Schiff abschirmt, da hat man, wenn man so eine Stahlseite da hat, hat man alle paar Zentimeter auch eine Aussparung, damit sich das bewegen kann. Und solche Dinge begriff ich dann. Und da kann man schon sagen, ohne, ich glaube, da als feige bezeichnet zu werden, da ging mir echt der Stift.
Ja. Das ist auch so. Ich glaube, ich kann mir gar nicht vorstellen, da selbst in so einer Situation zu sein.
Gut, vor allem, also ich meine, wann erlebt man sowas? Also ich habe, glaube ich, auf einer Helgoland war vielleicht schon mal, ich glaube, 6 Meter hohe Wellen erlebt. Da war ja auch irgendwie Windstärke 10, 11 oder so.
Da warst du schon seekrank, so, oder?
Nee, seekrank nicht. Seekrank werde ich nicht so schnell. Allerdings würde ich halt sagen, so, wenn man sich dann 27 Meter hohe Wellen vorstellt, und vor allem, du hast ja so beschrieben, ja, dann haben wir da die Fässer genommen, dann haben wir da Löcher und so. Also das Schiff ist ja nun auch in Bewegung. Also wie muss man sich das vorstellen bei 27 Meter hohen Wellen? Was passiert da? Ist da noch oben unten oder ist da unten schon oben?
Also dadurch, dass wir in dieser Situation, ja, das ist eine physikalische Eigenschaft, die Kräfte greifen an einem treibenden Körper immer senkrecht an.
Okay.
Und dadurch hat sich das Schiff, also dreht sich das Schiff so, wir konnten ja nicht mehr mit Ruder fahren, dreht sich das Schiff so, dass eben die See von der Seite kam und treibt quer. Heute nutzt man diese Erkenntnis bei großen Containerschiffen, weil die sind zu lang, die würden durchbrechen, wenn sie unter Wellen bergen. Und deshalb legt man die heute quer hin. Und da muss man sich das so vorstellen, wenn das die Welle ist, ja, dann kommt die Welle unter Schiff, hebt das ganze Schiff so hoch und wieder runter. Das heißt, wir hatten eine relative Bewegung, wir hatten eine Schlagseite von, wie gesagt, 10, 14 Grad, aber sind dann relativ eben nach oben, nach unten. Natürlich muss man aufpassen und Verletzungen passieren auch schon mal, dass du da mal einen Finger quetscht oder, aber dafür hat man dann Sicherheitsschuhe an mit Stahlkabel, wenn das 200 Liter fast dann doch mal rollt, ne, dass du da nicht den platten Zeh hast. Aber es ist schon eine verdammt notwendige Teamarbeit von allen Betroffenen, die das umsetzen müssen.
Und da kommt man dann ja wieder auf den Punkt, was du gesagt hast, dass eben diese Gehorsamkeit,
dass
eben Befehle wirklich ausgeführt müssen, weil es geht dann ja tatsächlich in solchen Situationen ja auch wirklich um Menschen.
Genau so ist
es. Weil sonst kann es nicht funktionieren. Wenn so da einer es. Nur nicht in ein Rädchen nicht ins nächste greift, kann das ja schon ins Chaos gehen.
Voll. Und du bist ja sehr, sehr jung Offizier geworden, auch sehr, sehr jung Kapitän geworden. Wie ist es denn dann als junger Kerl, sag ich mal so? Wahrscheinlich hast du den einen oder anderen Matrosen, der kein Kapitän geworden ist, der 50, 60 ist, der vielleicht schon 30, 40 Jahre zur See gefahren ist, und du kommst dann dahin als, ich weiß nicht, wie alt warst du, als du Offizier wurdest, Anfang 20 oder so. Wie schwer fällt es einem, sich denn da durchzusetzen? Und hast du vielleicht irgendwie mal was erlebt, dass du vielleicht auch mal anders probiert hast und was daraus du dann als Erfahrung mitgenommen hast?
Also da möchte ich mal eine Lanze brechen für die alte Ausbildung, die ich ja noch genossen habe. Heute ist das ja anders. Heute kannst du ja Kapitän der weltweiten Fahrt werden, indem du nur studierst und dann zwei Praxissemester während des Studiums an Bord gehst als Offiziersassistent. Da erlebst du diese Dinge da in der Mannschaftsmesse so nicht. Ich kannte ja den Umgangston. Und den nimmst du natürlich mit, wenn du Offizier. Und ich erinnere mich, als ich bin mit knapp 23 Jahren die erste Reise als Dritter gefahren. Und da hatte ich einen 47-jährigen Matrosen, der mich dann anpappte, warum so ein junger Kerl wie ich eine eigene Kammer mit eigener Nasszelle hätte und er müsse sich da in so Maschenlosie duschen und so weiter und so fort. Und da habe ich ihm zu verstehen gegeben, das ist ein freies Land hier. Ich sage, wenn du in der Schule aufgepasst hättest, Alfred, ja, ich sage, dann hättest du auch Offizier werden können.
Fand er bestimmt mega, mega lustig.
Ja, da konnte er selber. Aber es war klar für ihn, ja, und es war seine Art zu sprechen.
So war, so, das, ich glaube, das muss man so, auch lernen.
Und damit war das dann klar. In vielen jungen Offizieren, die das nicht gemacht haben, diesen neuen Weg, die kommen da ins Schweigen, weil sie unsicher sind. Ich hatte ja auch 3 Jahre praktische Erfahrung. Das heißt, ich konnte den Knoten für die Schweißleine an der Station zum Festmachen, konnte ich dem vormachen. Ich konnte die Leine auch selbst belegen. Wenn du diese Kenntnisse nicht hast mehr heute, weil du es nur theoretisch kennst, dann kommst du als junger Offizier durchaus mal in so eine Problemzone, wie entscheide ich mich jetzt? Nur eins sage ich jedem Offizier der Zukunft, der hier zuhört, ja, als Offizier hast du die Verantwortung. Und ich habe es immer so gehalten als junger Offizier, ich habe mich lieber für das vom Reiseleiter verhauen lassen, was ich gemacht habe, als das, was mir irgendein anderer an die Backe geschwatzt hat. Mhm. Ja, das war so mein Prinzip.
Aber hast du es vielleicht auch erstmal so ein bisschen weniger autoritär, versöhnlicher versucht und bist damit dann auch auf die Nase gefallen?
Auch dazu ein selbst erlebtes Beispiel. Meine erste Reise als dritter Offizier auf einem schnellen Stückgut-Schwergutfrachter. Ein Großteil unserer Besatzung waren Pakistani. Und wir hatten aber, weil wir ein Schwergutschiff waren, das heißt, wir fuhren ganze Schnellboote von 300 Tonnen durch die Gegend, unglaublich interessantes Fahrtgebiet, sehr hohe Herausforderungen im Zimmer. Und aus diesem Grunde hatten wir 2 deutsche Matrosen. Richtig gute, gelernte Matrosen. Und der OA, also der Offiziersassistent, den wir hatten, der war auch noch 2 Jahre älter als ich, der hatte ein abgebrochenes Jura. Der nun hatte seine Schwester mit, weil die Eltern sehr vermögend fuhr, die fuhr als Passagier mit. Und einer dieser Matrosen verliebte sich nun in die Schwester vom OA.
Okay.
Und ich spielte Gitarre. Und dann saßen wir, weil wir alle in der gleichen Altersklasse waren, gerne mal in der Passagierskammer zusammen. So, und wie es dann so gibt, dann irgendwann beim Singen und bei mir, ja, Mensch, ich heiße Michael, ich bin der Klaus, ich bin der Helle, stellten Sie die Matrosen vor. Wunderbar. Am nächsten Morgen, ich als Wachoffizier an Deck, rufe Klaus und Helle per Vornamen und sag, du Klaus, Helle, da liegen schwere Stroppen, also schwere Eisendrähte, die müssen nach vorne ins Kabelgatt. Und dann guckt Klaus Helle an und sagt, du Klaus, ja Helle, du, der Dritte hat gesagt, wir sollen die Stroppen wegräumen. Ja, aber die sind doch schwer, Klaus, ne? Ja, Dritter, fass doch mal eben mit an. Und dann musste ich wieder deutlich werden und dann habe ich den beiden Jungs gesagt, ich sage, pass mal auf, Leute, wir machen alle beim Kacken die Beine krumm. Ja, ich sage, es gibt einen Unterschied, sage ich, ne? Ich habe einen goldenen Streifen, ich darf arbeiten, ihr müsst arbeiten. Und dann sind die Stroppen wegmarschiert. Ja, das war die Sprache, sonst haben die es nicht verstanden.
Ja.
Krass. Da hätte kein freundliches, ach Klaus, bitte, Helle, ne? Ja. Nein.
Ja.
Ne?
Wahnsinn.
Ja, manchmal muss man auch, ich glaube, da ist auch Klartext auch wichtig in dem Moment, weil wenn du da in diesem Moment, glaube ich, nicht Klartext gesprochen hättest, hätten sie dir irgendwann mal schön weiter gegen das Bein gepinkelt, mal in der alten Sprache zu sprechen.
Das Witzige an dieser ganzen Geschichte war, dass am selben, also 2 Tage später oder am selben Tag, als wir abends ausliefen, kam der Kapitän zu mir auf die Wache und hielt mir eine Standpauke, dass ich ja nun der dritte Offizier wäre und dass ich mich mit meinen Wachleuten nicht zu duzen hätte und so weiter, auch wenn wir gleichaltrig waren. Ich habe nach innen nur geschmunzelt, weil ich konnte so gut verstehen, dass er recht hatte, weil ich hatte den Mist ja gerade erlebt. Ja. Ja. Ne? So, und da habe ich noch so gedacht, Kapitän, wenn mir das gestern gesagt hätte, wäre auch klasse gewesen.
Ja gut, aber man muss ja auch sozusagen so dieses Selbstbewusstsein auch erstmal haben oder beziehungsweise man hat es ja vielleicht gar nicht, man muss es vielleicht auch ein Stück weit erstmal spielen.
Vor allem in dem Alter, ne? Diese, ich meine, wir reden ja, du warst 23 von diesem, das ist also 23 hätte ich nie, so wäre ich nie so weit gewesen, finde ich irre, finde ich Wahnsinn.
Naja, aber ich bin, wie gesagt, mit 15 Jahren das erste Mal weg von zu Hause. Klar, das macht was in mit diese einem. Verhältnisse. Und da war nicht mehr Mama und dann schaukelt das Schiff und du weißt nicht, wie du das Knarzen und Knarren in deiner Kammer, ja, also das prägt dich schon und da wirst du
schneller wachsen.
Ja, viel schneller selbstständig als du musst dich um dich selber kümmern, da blieb dir nichts anderes über und ich denke, das ist, weil ich ja weitergefahren bin, ich habe ja dann mein Abitur gemacht, aber ich bin jede Ferien, Ostern, Weihnachten, Pfingsten, bin immer in den Sommerferien zur See gefahren und habe schon Fahrzeit gesammelt und dadurch habe ich nach dem Abi ein Jahr meine verkürzte Zeit gehabt, bevor ich zum Studieren konnte. Ja. Das heißt, ich konnte ein Jahr eher Offizier werden.
Jetzt bist du sehr viel international unterwegs gewesen. Du hast mal zu mir gesagt, du hast nahezu in jedem Hafen angelegt, wo man mit dem Schiff anlegen kann. Gut, über die Jahre kamen wahrscheinlich noch ein paar Häfen dazu, bei denen du vielleicht noch nicht gewesen bist, aber es ist ja auch so, dass die ganze Besatzung international ist. Wie verhält es sich da? Wie kommen Menschen aus komplett unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen Kulturen miteinander klar?
Also die Problematik liegt darin, wenn wir 2 bis 3 Gruppen waren, was ich erlebt habe. Wir waren deutsche Offiziere und deutsche Unteroffiziere. Und die sogenannten Ratings, also die Nicht-Offiziere in Deck und Maschine, die Arbeiter, die kamen zum Beispiel von den Philippinen, ja, oder aus Kiribati, oder ich habe auch mit Pakistani und Bengalen gearbeitet, ja, die kamen aus einem anderen Land. Das ist schwierig, weil dann hast du immer 2 Gruppen. Das ging so weit, dass unsere Pakistani und Bengalis, die hatten ihre eigene Küche, die haben ihre eigenen Toiletten gehabt, ja, und so weiter. Und wenn die dann dieses, was wir jetzt gerade haben, Ramadan kommt, ja, dann waren die ja eine Woche high und zu nichts zu gebrauchen und wir mussten sehen, wie wir die Arbeit selbst hinkriegen.
Wieso high?
Ja, weil die fasten ja den ganzen Tag. Ja. Und dann hauen die sich für uns ist es eine Droge, damit sie das aushalten und keine Hungergefühle haben.
So Coca-Blätter? Oder?
Ja, genau. Und dann sind die so ein bisschen über der Stufe und fliegen den ganzen Tag so über die...
Eine Seefahrt hier ist lustig.
Und wenn die Sonne untergeht, dann dürfen sie ja auch ein bisschen essen und trinken und so. Aber da muss man sich dann drauf einstellen.
Ja.
Ja, also das ist das Problem. Ich kann mich auch später erinnern, da fuhr ich schon als Kapitän. So, da war ich der einzige Deutsche. Ich hatte Russen als Offiziere und Filipinos als Crew, ja. So, da hast du 3 verschiedene Nationen. So, und dreimal. Und da, das ist schwierig. Es geht am besten dann, wenn du unterschiedliche Nationen hast. Ich bin vor geraumer Zeit mal auf einem AIDA-Schiff gewesen, weil ich da was zu tun hatte beruflich. Und da habe ich die Crewliste geguckt. Da waren 57 verschiedene Nationen.
Ah, okay.
Und da ist es kein Thema. Das ist so bunt, die sprechen alle Englisch, während wir auf unseren Schiffen Räume gehabt haben, wo Messe, Brücke, ja, und so Gemeinschaftsräume, wo wir immer raufgeschrieben haben, hier wird nur die Bordsprache Englisch gesprochen, weil natürlich, wenn 2 Pakistani sich treffen, dann sprechen die so, aber du stehst jetzt daneben als Deutscher, du verstehst nicht, reden sie über dich, reden sie schlecht von dir, und da kannst du kein Schiff führen, wenn du nicht weißt, was los ist. Ja. Und das sind Probleme, die haben sich erst im Laufe der Jahrzehnte geregelt. So, mittlerweile sind Bücher geschrieben worden, wie führe ich als Kapitän pakistanische Besatzung oder philippinische Besatzung. Mhm. Ja, das ist alles so gekommen. Aber es war am Anfang sehr, sehr schwierig und es hat auch Vereinsamung gegeben. Denn während ich mit meinem deutschen Kollegen mich austauschen konnte und konnte sagen, Mensch, pass mal auf, die 4.000 Mark für meine Eigentumswohnung, die schmerzen mich ein bisschen jeden Monat. Das konnte ich natürlich nicht mit dem Filipino, der mit 20 Leuten in irgendeiner Pfahlhütte da auf den Philippinen lebte und die alle alleine satt kriegen musste. Ja. Der hat mich für einen Spinner gehalten. Ja. Das heißt, man vereinsamte insbesondere dazu. Und das passiert auch nicht, wenn du multikulturell besetzt wirst. Und da ist der Trend heute.
Ah, okay. Aber dann ist der Trend ist gut. Würdest du auch so sehen, ja, wie der jetzt in die Richtung geht?
Also wenn ich mich heute für die Seefahrt entscheide, auch als Deutscher, dann muss ich mich davon befreien, dass ich bei einer deutschen Reederei unter deutscher Flagge mit deutschen Leuten fahre. Dann muss ich mich von vornherein international aufstellen und dann komme ich wunderbar klar. Mhm. Es fehlen weltweit unendlich viele Schiffsoffiziere und Kapitäne im technischen Bereich wie im nautischen Bereich auch. Also es ist ein nach wie vor sehr interessanter Beruf.
Und woran denkst du, kann das liegen, dass da so in den Bereichen halt, ich würde nennen es einfach mal Nachwuchsbereich, dass das keiner mehr machen will? Oder wie kommt das? Was meinst du?
Das kann man ganz schnell erklären mittlerweile. Okay. Junge Menschen sind einfach nicht mehr bereit, 4 bis 5 Monate. Guck mal, als ich als junger dritter Offizier einstieg, war meine Tochter 3 Monate alt. Und als ich wiederkam nach 9 Monaten, hatte meine Frau ein Kind an der Hand auf dem Bahnhof, die lief. Und da habe ich gesagt, wer ist das denn? Und da sagt meine Frau, na, deine Tochter. Dann wollte sie auf den Arm nehmen und dann schrie die. Und dann
habe ich gar nicht wusste, was das
war. Die kannte mich überhaupt Wahnsinn, nicht. Ja. So, und dazu ist heute kein junger Mensch mehr bereit. Die haben, was ich nicht verurteile, ihre Work-Life-Balance. Es macht die Partnerin nicht mehr mit, so lange alleine zu bleiben. Eine Seemannsfrau musste ja alles alleine regeln und sagen. So, und von daher, so, und dann kommt natürlich dazu, dass nicht jeder so international aufgestellt ist, dass viele ihre Kultur nicht aufgeben wollen. Und wenn ich jetzt die aktuelle Zeit angucke, dann würde ich mir auch als junger Mensch überlegen, ob ich zu diesen Zeiten, wo wir Krieg an verschiedenen Stellen der Welt haben, diesen Beruf erwählen würde und mich beschießen lassen muss. Das sind die Gründe dafür, warum wir konkreten Nachwuchsmangel haben in der deutschen, aber auch in der internationalen Schifffahrt mittlerweile.
Ja. Aber was man ja auch sagen muss, auf deine Frau nochmal zurückzukommen, du musst ja auch dann wirklich eine starke Frau zu Hause haben, ne? Weil wenn du die ganze Zeit unterwegs bist, und sie macht ja alles dann zu Hause auch, ne? Das ist ja auch, ich glaube, da muss man sich auch eine starke Partnerin suchen, oder?
Ja, besser ist das, ja, nicht? Also man muss jemanden haben, dem man sehr vertraut, umgekehrt natürlich auch so. Ja. Wobei dieses Klischee, dass der Seemann in jedem Hafen eine neue Braut hat, das stimmt auch schon mindestens 30 Jahre nicht mehr. Denn Containerschiffe haben erstmal Liegezeiten von wenigen Stunden. Containerhäfen sind ja an Enden einer Stadt, da brauche ich eine Stunde, eine halbe Stunde mit dem Taxi, um überhaupt reinzukommen. Die Möglichkeit habe ich gar nicht mehr. Und die Zeiten, wie wir sie früher hatten, dass die gewissen Damen da hinter den Holzschuppen herkamen und an Bord kamen, die sind auch vorbei.
Das war die Hans-Albers-Zeit, ne?
Genau, ja, etwas deine. Ich habe es noch kennengelernt, ja, ja, als ich die erste Reise machte nach Sölvesborg in Schweden und ich machte an Deck fest und dann tauchten da hinter diesen Holzstapel überall Mädchengesichter auf und versteckten sich wieder. Und als der Kapitän oben die Brücke abschloss und runterging, ja, und wo er nicht nach außen gucken konnte, da kamen diese Damen dann an Bord. Und dann fragte ich den Matrosen, was das denn wäre. Ja, das sind unsere Spätverlobten, wurde mir dann gesagt.
So
hat man es
ausgedrückt.
Ja, so hat man es ausgedrückt. So, aber das ist auch Geschichte. Ich habe es noch erlebt, aber es ist mittlerweile nicht so. Aber tatsächlich muss die Frau mit dem Problem der Kinder, ob sie ein Haus baut oder was auch immer, sie steht vor allem alleine.
Ja. Und es ist natürlich auch jetzt ein bisschen offener geworden. Ich weiß gar nicht, zu welchem Teil, aber es gibt ja auch seit einiger Zeit einige Frauen, die sich der Seefahrt widmen.
Ja, mittlerweile haben wir einen einstelligen Prozentanteil von weiblichen Offizieren an Bord. Bei AIDA ist bis vor kurzem eine Frau als Kapitän gefahren. Die hat sich jetzt beruflich an Land verändert. weil das ist so eines der Probleme. Zwar kann man heute durch das Studium, weil die körperliche Arbeit in der Ausbildung zum Matrosen oder so ja nicht mehr so hart ist, die Frauen studieren das. Und dann kann man an Bord von modernen Container- oder Passagierschiffen natürlich auch als Frau sehr gut den Job des Offiziers machen, gar keine Frage. Mhm. Aber früher oder später steht ja jeder Mensch dann mal vor der Frage, gründe ich eine Familie? Und da wird die Seefahrt dann relativ feindlich. Mhm. Und das ist dann der Grund dafür, warum wir heute eine Statistik haben, die besagt, durchschnittlich sind Offiziere nur noch 4,7 Jahre in ihrem erlernten oder studierten Beruf des Seemannes tätig.
Gerade nochmal im Bereich auf ferne Länder, ferne Kulturen, du warst sehr, sehr viel international unterwegs. Hast du da irgendwelche Situationen oder Länder erlebt, die dich so völlig, wenn du die das zum ersten Mal gesehen hast, aus deiner Vorstellung von der Welt gerissen haben, dass du sagst, ey, was ist hier denn los? Die Welt sieht ja auch ganz anders aus, als ich sie kenne. Was hast du da so mitgenommen?
Also es gibt zwei Dinge, die mich wirklich fasziniert haben. Das erste war mein erster Besuch in Südafrika, Kapstadt, zu Zeiten der Apartheid. Da habe ich also erlebt, was ich überhaupt nicht kannte, ne, dass wenn wir ein Taxi ranwinken und ein Schwarzer, der fuhr weiter, sagt, ich darf euch nicht fahren. Und dass wir auf der einen Seite des Bürgersteigs gegangen sind und die schwarzen anderen und dass Busse mit Weißen und Schwarzen fuhren. Ich habe dann mit dem Taxifahrer lange über das Thema gesprochen, der Weiße, der uns dann fahren durfte. Und er sagt, eigentlich wäre man ganz zufrieden, es funktioniert. Probleme gäbe es dann, wenn Schwarz und Weiß mal heiraten wollten oder so. Aber es funktionierte. So, nur das war eine Welt, die kannte ich überhaupt nicht. Und die habe ich auch nicht wirklich begriffen. Dann möchte ich sagen, so, dass der schönste Landstrich mit der schönsten oder mit der Menschenform, die mich am meisten berührt hat, ist Südostasien. Also diese Farbenpracht, die da ist, diese Natur der Menschen, ich will es mal als freundlich, hilfsbereit bezeichnen und dieses ganze Flair da, dieses bunte Leben, das hat mich bis heute fasziniert. Und ich hatte mir sehr gewünscht, dass ich mit meiner Frau nochmal die Zeit gefunden hätte, da nochmal so 8 Wochen lang mit ihr dadurch das zu zeigen. Das hat mich maßgeblich beeindruckt, diese beiden Geschichten. Ansonsten habe ich alle Länder und Kontinente der Welt gesehen, bis auf Australien. Da habe ich es leider nie hingeschafft.
Mhm. Und gerade Südostasien ist ja natürlich, jetzt hat sich ja die letzten Jahre, Jahrzehnte natürlich auch einiges verändert, aber es gibt ja immer noch sehr, sehr viele Gegenden, in der sehr wenig Geld ist, in der sehr arme Durchschnittsbevölkerung herrscht, sage ich mal so. Wahrscheinlich war es vor einigen Jahrzehnten, als du da gewesen bist, wahrscheinlich noch extremer. Wie hast du das wahrgenommen, wenn du dann da bist und als dir gutgehender Europäer, gutgehender Deutscher da auf diese arme Welt gestoßen bist?
Also da kann ich berichten von meiner ersten Reise in der großen Fahrt. Ich bin ja erst 3 Jahre in der Küstenmotorfahrt gewesen, also hier Nord- und Ostsee, Mittelmeer. Und dann musste ich ja, weil ich das große Kapitänspatent machen wollte, meine Fahrzeit in der großen Fahrt absolvieren. Und dann bin ich in Deutschland eingestiegen und unser erster ausländischer Hafen war Gent. Und da war auch noch nichts, aber als wir dann durch den Suezkanal fuhren, und unser Ziel war Aqaba, oben im Roten Meer. Da kam dann der Kapitän zu uns und erklärte uns, was hier auf uns zukäme. Und dass wir auf keinen Fall Spenden geben dürften, weil wir sonst in Unterhose an Bord kommen. Und dass wir da Dinge sehen, die wir so von zu Hause nicht kennen. Mhm. Und das war in der Tat so. Also da habe ich Menschen auf der Straße mit abgeschnittenen Beinen gesehen, die da rumrobbten. Ich habe dort Kinderbanden gesehen, die uns versuchten auszurauben und musste mich da verteidigen. Und ich habe Menschen leben sehen, ja, neben der Kneipe, in der wir unser Bier tranken, in Hütten, die aus, wir haben das Plywood genannt, also aus Holzplatten gebaut waren, die sie aus dem Abfall holten. Also bittere Armut. Und ich werde es nie vergessen, ich hatte einen einfügigen Schrank in meiner Kammer mit ein paar Klamotten, die nun für diese 6 Monate reichen sollten. Und den habe ich aufgemacht und habe da reingeguckt und gesagt, was bist du doch für ein reicher Mensch. Ja. Also das hat mir sogar wehgetan, was ich da erlebt habe. Und die Reise später habe ich dann erlebt, da haben wir 4000 Tonnen Weizenmehl runtergefahren in denselben Hafen nach Aqaba. Entwicklungshilfe stand groß drauf, Geschenk der Bundesrepublik Deutschland. So, und dann haben wir das da hingefahren, haben das da ausgeladen und als wir weitere 4 Monate später wiederkamen, da mussten wir erleben, dass dieser Haufen Mehl, diese 4000 Tonnen Mehl, da immer noch in der Sonne lagen, Wahnsinn. Von Ratten zerfressen waren. Ja, und dass die Herren, die da die Oberkorruption in der Hand hatten, das alles schön unter sich verteilen und das Volk nichts davon ab. Da fängt man an nachzudenken. Ne?
Ja, das glaube ich.
Ja, Wahnsinn. Ja, es gibt ja auch viele, also konntest du dann auch, gut, jetzt sind die Löschzeiten ja noch geringer, aber konntest du auch an Land dann ein paar Eindrücke gewinnen, bist auch mal länger dann ein bisschen an Land gewesen und hast mal die Menschen ein bisschen auch näher kennengelernt oder hatte man das gar nicht die Möglichkeit dazu?
Oh doch, also wir haben mit unserem kleinen 60-Meter-Schiff, haben wir 10 Tage in einem finnischen Hafen gelegen, weil die Brett für Brett von Holz da reingestaut haben. Da wurde von 8 bis 17 Uhr gearbeitet. Wir sind jeden Abend an Land.
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Nein, das ist es. Und dann hatten wir ja auch ganz oft Kapitäne und Steuerleute, die wollten uns natürlich auch die Seefahrt als Anfänger dann ein bisschen mehr. Und die haben dann ganz bewusst auch mal den Agenten angerufen, das ist also eine Koordinationsfigur in den Ländern, und haben gesagt, hier fahr mal mit meinem Auszubildenden da und dahin oder in der großen Fahrt. Da war es dann ganz bewusst, dann nahm immer einer der Besatzung, da war manchmal auch eine mitreisende Ehefrau da oder so, dann wurde ein neuer Wachplan gemacht und dann haben wir uns zum Beispiel manchmal einen kleinen Bus gemietet, sind in Afrika in Mobutu Nationalpark gefahren, haben da 3 Tage wir lagen ja, ich habe in Indien für 10.000 Tonnen Erzladen haben wir 4 Wochen gelegen. 4 Wochen. Den ganzen Landkreis Goa haben wir bereist. Also da haben wir noch goldene Zeiten gehabt. Ich habe also wirklich auch noch viel von den Menschen und dem Hinterland gesehen. Nicht nur die Hafenstädte. Das ist heute nicht mehr so.
Ja. Wenn ich das richtig weiß, gab es mal so eine Art Wette. Also heutzutage bist du natürlich vollkommen vernünftig und ausgeglichen, ja. Sagen wir es mal, der Seefahrerzeit geschuldet, vielleicht
wollte nicht, ich nie werden,
nicht immer. Ja.
Irgendwann wird man es automatisch, so, ne?
Früher, ne? So gab es da gleich mal irgendwie irgendwas, hat das mal mit einem Häuschen zu tun, das jetzt nicht mehr steht. Vielleicht auch mit einer Wette oder ähnliches.
Was
war denn da los?
Ja, das war tatsächlich auch in Afrika und wir lagen da unendlich und etwa 300 Meter von unserem Schiff, da war die sogenannte Hafenkneipe. Nun ist das ja nicht so eine Hafenkneipe, wie man sich das hier vorstellt, wie sie im Bremerhaven steht, gemauert und auf Stein, sondern aus Palmblättern und ja, so. Und wir hatten dann Schichtdienst, das ging da immer so von 6 bis 22 Uhr. Und Heinz Seemann an und für sich empfand es als sehr mühsam, in dieser tropischen Hitze dann nur immer 300 Meter zur Kneipe zu laufen und dann sein Bier dazu kriegen. Und eines Tages kam unser Bootsmann, Uli hieß er mit Vornamen, ein feiner Kerl, auf die Idee, dass wir das doch ändern könnten. Wir waren, wie gesagt, deutsche Offiziere und Unteroffiziere, deutsche Kadetten. Wir waren also weit über 10 deutsche Besatzungsmitglieder, die einen Haufen Quatsch im Kopf hatten. Und dann war die Idee des Bootsmanns und des Zimmermannes, dass wir diese Hütte ein Stück näher ans Schiff holen. Ja. Und okay. Das wurde dann wie folgt gemacht. Wir haben dann also unsere dicken Festmacherleinen genommen, haben die zusammen, die sind manchmal sowieso 300 Meter lang, aber haben dann ein paar zusammengebunden, ja, haben die dann vom Schiff einmal um die Kneipe gelegt und wieder zurück zum Schiff und dann auf die große Ankerwinde, die mehrere Tonnen ziehen kann. Und dann hat der Bootsmann höchstpersönlich gehievt und tatsächlich die Hütte bewegte sich, aber nicht im Ganzen in unsere Richtung, sondern natürlich die unteren Bretter fielen weg und die ganze Hütte klappte zusammen.
Ja,
geil,
das war kein Bier. Nee.
Ja. Da war die Stimmung relativ bescheiden.
Ja.
Und wir wurden dann vom Kapitän verdonnert, in unserer Freizeit und mit unserem Geld alles wieder aufzubauen und zu erneuern. Und als wir dann gefragt haben, ob wir dann die Hütte nicht wenigstens 150 Meter weiter ans Schiff bauen könnten, da war die Geduld des Kapitäns dann allerdings auch zu Ende.
Aber du weißt ja, später bist du ja auch selber Kapitän geworden. Vermutlich hättest du genauso reagiert.
Ja, natürlich. Ja, das ist.
Aber
das war ja auch, das war auch wirklich nicht böswillig gemeint. Nein, ne? Also die haben alle gedacht, ob die nun 500 Meter war hier oder da. So, und von daher, naja.
Super.
Ja, du hast auch als junger Mann oder vielleicht sogar noch als Kind, dadurch, dass dein Vater ja auch Kapitän war, hast du schon Erlebnisse gehabt, wie das Sportleben so ablaufen kann, bevor du selber zur See gefahren bist? Ja, Stichwort vielleicht Kartenspiel hatte damit vielleicht was zu tun und einige Körperteile, die nicht auf Eis, sondern woanders abgelegt wurden.
Ja, das war auch in der Mannschaftsmesse meines ersten Schiffes, wo der berühmte Fischdampfer-Matrose Kuddel mich unter anderem auch dadurch beeindruckt hat, dass wir bei minus 10 Grad oben in Finnland lagen und unsere Schiffe hatten noch Holzlukendeckel. Das heißt, wir mussten mit zwei Mann diese schweren Deckel darauf, da mussten wir eine Persenning drüber ziehen. Und ich hatte mit bei minus 10 Grad so ziemlich alles an, was ich an Bord hatte. Ja, weil mir kalt war und Kuddel war zweiter Mann und jetzt mussten wir die Lukendeckel dichten. Und ich rief dann Kuddel und sag, Kuddel, komm mal eben an Deck, wir müssen mal in die Luke raus. Und Kuddel kam mit seinen Ohio Safety Boots, wie wir die nennen, also diese Jesuslatschen, ja, barfuß mit T-Shirt, kurze Ärmel an Deck und schmiss dann mit mir die Luken zu. Und auf meine Frage, Kuddel, ist dir denn nicht kalt, sagte Kuddel, ja, Michel, du musst mal Grönland fahren und bei minus 30 Grad an Deck stehen und Fische schlachten, dann weißt du, was kalt ist. Da war das ja auch besprochen. Aber Kuddel war eben auch sehr prägnant und so passierte es dann, dass er in einem Wutanfall auch beim Kartenspiel sich den Kopf eines anderen Besatzungsmitglied nahm und ihm hier unten das Ohrläppchen abbiss.
Ne, ja. Das ist ja Mike Tyson.
So, warum?
Ja, warum? Weil der nicht so gewollt hat, Karten zu spielen, wie Kuddel das wollte.
Weil Kuddel verloren hat.
Ja, 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 verloren. Er, überhaupt die ganze Art und Weise, wie er spielt, so, so kann man nicht spielen. Und dann sagte er, natürlich, ich spiele doch. Und da hat Kuddel gesagt, nee, du spielst so, wie ich das will. Und dann kam ein Wort das andere. Und er sagt, wenn du nicht gleich die Fresse hältst, beiß ich dir ein Ohr ab. Ja, ja, sagt er. Und da steht Kuddel auf und macht das wahr. Ich war ziemlich, Leute, ich war damals 16 Jahre alt. Ja, und ich war ziemlich geschockt, rannte aber dann auf die Brücke zum Kapitän und sag, Kapitän, ich sag, Kuddel hat dem dann ein Ohr abgebissen. Da sagt der Alte, du spinnst. Ich sag, kommen Sie bitte runter. Und dann kam der runter. Und sah das, weil Ohr blutet ja fürchterlich, der blutet weh. Und dann sagte der Kapitän sofort, jetzt sucht ihr bitte das Ohrläppchen. Und wir haben es dann auch gefunden. Dann hat er das diesem Decksmann, dem das gehörte, in den Mund gestellt. Verschluckt das nicht, du Vollpfosten. Dann hat er den versorgt und gleichzeitig den Steuermann. Der hat dann einen Helikopter besorgt. Und die haben den, das war so 50, 60 Meilen von Land entfernt, wo wir da waren, kurz vor der vor so einem finnischen Hafen. Und dann haben die denen das Ohr, weil der ihm das in den Mund gesteckt hat und dadurch warm gehalten hat und die Durchblutung ja nicht auf all, haben die dem das wieder angenäht und das ist wieder geworden.
Alles klar, das muss man ja auch, das, so musst du natürlich in dem Moment erstmal drauf kommen. Ne?
Ja, ja. Also das war eben so, ich meine, jeder Offizier muss ja im Krankenhaus 160 Stunden nähen, klammern und sowas alles lernen und Medizin und sowas. Mhm. Ja, aber das war eben das, was Unfälle waren an Bord damals sehr häufig. Mhm. Und da konnten die, da hat der Kapitän sehr besonnen reagiert. Aber glaubt man nicht, dass Kuddel da nun irgendein Schuldbewusstsein hatte. Der saß bei uns am Tisch und sagte, ja, dann nehmen Sie ihn das Ohr wieder an. Da hat, er hatte überhaupt kein Rechtsunbewusstsein. Und als der Kapitän sagte, sag mal, bist du bescheuert? Ja, wieso? Der hätte ja so spielen können, wie ich das will.
Der war so einfach,
ja. Kuddel. Hat er auch kein Nachspiel, also der Kapitän hat das nicht angezeigt, ne?
Okay.
Und von Kuddel alleine könntest du ein Buch schreiben.
Kuddel ist hier, Kuddel kenne ich auch, es gibt ihn von Achim Reichel.
Ja,
Kuddel,
das
ist
Kuddel,
du.
Ja, genau. Ja, 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 ja. Ja, das passt auch so ungefähr.
Ja, das haben wir gedacht.
Wahnsinn, ja. Wahnsinn, ja. Ich erinnere mich an eine andere Stelle in England, Da werde ich wach, ein Tohabu an der Pier, ne? Und bin dann raus da und sah dann, wie der Kapitän vom Polizeiwagen stand. Und die hatten dann Kurle da irgendwo aus der Kneipe abgeholt, weil er da randaliert hatte. Und ihn an Bord gebracht. Er hat dann auch geschlafen im Polizeiauto. Und als er nun da rausgeholt wurde, wo er wach und sah, die Polizei, hat er gleich, ne, so ein Halsbullen geht gar nicht und hat wieder um sich geschlagen. Und da wollten sie den in den Knast packen. Und da hat der Kapitän seine Faust genommen, hat Kurle voll ein auf die 12 gehauen. Der sagt der Kapitän, meine Herren Polizisten, sagt er, Sie sehen doch, der Mann schläft friedlich, geben Sie mir den doch wieder mit. Und dann haben die gesagt, aber du pass auf, dass er nicht wieder von Bord kommt. Ja, und dafür hat Kuddel sich am nächsten Tag mit so einem Auge beim Kapitän bedankt. Dass er ja, jetzt wieder mitfahren könnte. Das war so unser Verständnis in den 70ern.
Ja. Mega, du musst mir eingefallen tun. Wirklich eingefallen. Schreib diese ganzen Geschichten nieder. Mach ein Buch draus, bitte.
Habe ich ja schon aufgeschrieben.
Oh, wunderbar. Mach genau, da deine Memoiren draus, bitte. Weil das ist so genial, weil es sowas heutzutage überhaupt nicht mehr gibt. Das und das ist so schön,
das noch glaubt zu hören, dir auch keiner.
Ja. Nee, das ist aber Ernst, das es glaubt ist einfach keiner. Schön zu hören,
solche aber Geschichten. So wahr ich hier sitze, sind True Stories. Habe ich alles so
erlebt. Bin ich mir ganz sicher.
Ne?
Ja, das glaube ich.
Ja, vielleicht noch einfach irgendwie so, was hat das alles mit dir gemacht, deine ganzen Erlebnisse? Hast du deine Sehnsüchte dadurch erfüllen können, nach fernen Ländern, nach Orten? Oder sagst du, es kam völlig anders, als du geplant hast?
Nein, also völlig anders, als ich geplant habe, ist es nicht gekommen. Doch, ein bisschen ist was anders gekommen. Meine Ursprungsidee war ja immer, ich fahre bis zur Rente zur See. Da bin ich durch familiäre Geschichten auch abgekommen. Und da möchte ich an dieser Stelle meinem Vater nochmal Dank sagen. Denn nur dadurch, dass ich das große Patent gemacht habe, ja auch Betriebswirtschaft studiert habe nochmal, hatte ich eben die Möglichkeit, in Landverwendung zu kommen, habe es ja dann auch bis zu einer eigenen Reederei geschafft. Und das wäre mit einem kleinen Patent nicht gegangen, das war sehr gut. Ich bin satt, ich bin so satt, dass ich überhaupt kein Bedürfnis mehr habe, in fremde Länder in Urlaub zu fahren, weil das kenne ich alles. Wenn, dann fahre ich in den Bayerischen Wald oder ja, irgendwo, wo ich nicht war, wo kein Schiff hinkommt. Das mal aber so das Größere. Wie gesagt, bis auf Australien habe ich die Welt gesehen. Das vermisse ich nicht. Ich vermisse manchmal diese Freiheit, die ich an Bord als junger Kapitän und als junger Offizier hatte. Wenn ich da an meine Reisen als zweiter Offizier denke, die schönste Zeit, als zweiter Offizier geht man von 0 bis 4 Uhr und von 16 bis 20 Uhr Wache. Das ist natürlich nachts ein undover Rhythmus, weil du eben bleibst du auf oder gehst du ins Bett und bis vier ist lange. Aber du musst dir vorstellen, alles schläft an Bord. Schiffe 30, 40, alles schläft. Du bist ganz allein auf der Brücke mit einem Wachmann. Du beherrschst da diese 10.000, 7.000, 8.000, 8.000 PS oder wie viel auch immer. Du trennst das Wasser gerade im Süden, das Kreuz des Südens über dir, ein klarer Himmel. Und die vertrauen dir alle. Du brauchst nicht jeden Tag bei deinem Chef um was. Also du machst die Dinge eigenverantwortlich. Ja, und das vermisse ich manchmal. Das ist aber auch ein bisschen der Zeit geschuldet, weil das ist heute auch nicht. Heute kriegst du ja auch laufende Meter E-Mails und Telex, weil über Satellit geht's ja weltweit. Aber wenn wir unterwegs waren, dann waren wir unterwegs und dann haben wir im Ausland für unsere Reederei entschieden, wie wir was laden, wann wir was laden und so weiter. Und das habe ich genossen. Und das fehlt mir manchmal ein bisschen.
Ich glaube, dieses, was du gerade erzählt hast, das finde ich so, diese Nachts, wenn man da ist, man fühlt sich, glaube ich, wie der König des Meeres. Weißt du, man hat
richtig,
jetzt so meine schriftstellerische Vorstellung davon.
Ja,
das ist so, man hat eine Verantwortung für seine ganze Mannschaft, für dieses große Schiff und man ist hier auf dem, alles ist frei. Man ist so, grenzenlose Freiheit, aber man ist so, mit Verantwortung trotzdem, so der König des Meeres.
Und was ich auch mitgenommen habe, ist aus meiner Fahrzeit, ist eben Respekt vor den Naturgewalten.
Ja,
Mhm. Ja, wie gesagt, die Schönheit dieses Sternenhimmels und ein rotes Meer, was total glatt war. Und guck mal, diese Erinnerungen stehen nun gegenüber, wenn ich die Nachrichten anschalte zurzeit. Mhm. Und genau in diesem Fahrtgebiet, wo ich diese traumhaften Erlebnisse habe, wirst du nun beschossen. Ja. Meine Kollegen, geht gar nicht gut. Aber eben auch die Stürme, die ich durchfahren habe, von dem einen habe ich ja erzählt, aber es waren mehrere, die machen schon, du glaubst immer, du bist hier, wenn du so ein Kapitän auf so einem Schiff bist und du hast alles im Griff, du kriegst ganz schnell von der Naturgewalt Bescheid, wie klein du doch eigentlich bist.
Und das ist eigentlich auch gut so, oder?
Und das macht demütig und deshalb bin ich jeden Abend dankbar, wenn ich ins Bett gehen darf und dass ich in meinem Alter noch so voneinander bin, wie ich bin und solche Erlebnisse machen kann.
Und wir sind super dankbar, dass du uns deine Geschichten erzählst.
Wirklich. Absolut. Habe ich gerne gemacht. Habe ich wirklich gerne gemacht.
Dieses schöne Wort Fernweh gibt es ja. Ja. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Man hört das ja auch immer wieder in Gesprächen mit Freunden und so, dass die da sagen, oh, ich will unbedingt weg, ich will unbedingt die Welt bereisen, ich will ferne Länder kennenlernen. Die wenigsten überhaupt haben wir überhaupt die Möglichkeit dazu, mehr als ein paar Länder kennenzulernen und sind wirklich nun fast überall gewesen. Wenn man diesem Fernweh also konkret nachgeht, wenn man wirklich dann das, wonach man sich sehnt, wirklich tut, hört dieses Fernweh auf? Verändert es sich? Was passiert?
Das ist keine einfache Frage und ich glaube, sie ist sehr individuell zu beantworten. Ich will es mal versuchen, so zu machen. Fernweh, es tut weh, weil man sich vorstellt, in der Ferne ist alles besser. Meine Lebenserfahrung ist, ich habe immer ein Problem gehabt, wenn ich von meiner Familie weg musste, weil ich mich trennen musste. Ich habe aber nach 5-6 Monaten auch Tränen in den Augen gehabt, weil ich meine Bordfamilie verlassen musste. Und mein Päckchen, was mir wehgetan hat, hatte ich immer dabei. Ob ich im Persischen Golf war, im Roten Meer oder sonst wo. Und Fernweh schließt sich ganz schnell, wenn du dich aus meiner Sicht auf das einlässt. Es ist ja nicht das Fernweh gestillt, wenn ich jetzt nach Malle fliege, in so einem deutschen Ghetto oder nach Ägypten in so einem deutschen Ghetto 14 Tage Urlaub mache und nichts mitkriege.
Falscher Begriff von Fernweh,
Dann bitte lass dich drauf ein. Und da meine ich, wenn du das einmal gemacht hast und gemerkt hast, dass auch in anderen Ländern nicht alles so schön ist, wie du dir das durch einen Urlaubskatalog vorstellst, sondern dass sie genauso ihre Probleme haben, dass es Menschen gibt, dann hört das Fernweh auf, weil du denkst, okay, ich muss erstmal mein Schmerz, mein Wehleid wegkriegen und dann erst kann ich auch die Welt genießen.
Oh, schön. Und wenn du dir einen Ort aussuchen könntest, mal abgesehen von familiären Verbundenheit oder beruflicher Verbundenheit oder sonstiges, ein Ort der Welt bei allen, denen du gesehen hast, würdest du woanders leben oder wärst du genau da, wo du bist?
Singapur ist die faszinierendste Stadt, die ich je gesehen habe. Eine Kultur, wo unendlich viele verschiedene Nationen zusammenleben, in einem sehr disziplinierten Stadtstaat, der top sauber ist, und wo du nicht merkst, dass hier verschiedene Völker miteinander, alles harmonisch, alles sauber, alles ein wunderbarer Umgangston und eine wunderschöne Stadt.
Wahnsinn, ja. Ja, ich würde sagen, Sehnsüchte, Träume erfüllt oder steht noch was auf deiner Liste?
Also wie gesagt, auf der Liste stünde eigentlich noch mit meiner Frau mal ihr Südostasien zu zeigen, weil mich das so fasziniert hat. Das wird aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dazu kommen. Ich will vielleicht nicht ausschließen, dass ich das auch noch meinetwegen will. Aber für mich war ein großer Wermutstropfen in der ganzen Geschichte, dass alles das, was ich erleben durfte, ich nicht an meine Frau oder meine Familie bis zu den Enkelkindern sage. Das vermisse ich. Ich hätte diese Eindrücke gerne geteilt mit Menschen, die mir nahestehen. Mhm. Ich habe sie geteilt mit den Kollegen an Bord, aber es ist nicht dasselbe, als wenn du das mitteilst. Und das finde ich schade, aber das ist ja nicht zu ändern.
Also das ist aber auch nochmal ein spannender Unterscheidungspunkt, ne? Dass man halt wirklich sagt, so, es ist auf der einen Seite natürlich wichtig, was man erlebt, aber auch mit wem man das erlebt, ja, dass das ja doch nochmal so ein großer Unterschied ist. So,
also Freude wird mehr, wenn man sie teilt, gar keine Frage.
Ja. Das ist ein schöner Satz.
Und wenn du jetzt quasi daran denkst, was du alles erlebt hast und du Sturmgewalten gegen Sturmgewalten gekämpft, gegen Besatzungsmitglieder gekämpft, ja, alle möglichen Sachen erlebt, viele ja, schockierende Ereignisse, viele berührende Ereignisse, viel gesehen, wie du beschrieben hast, auch in den ärmeren Gegenden des Lebens. Wenn du jetzt all das siehst und du hast es trotzdem so viele Jahre gemacht und du liebst die Seefahrt auch jetzt noch, obwohl du überwiegend an Land arbeitest und hast noch so eine große Liebe dazu, das spürt man ja auch, wie du darüber erzählst und redest, aber trotzdem hast du so viele Sachen da, die nun wirklich nicht schön waren, erlebt. Was hat dich angetrieben, trotzdem nicht aufzuhören? Was ist das in deinem Wesen, wo du sagst, das hat mich am Leben gehalten, weiterzumachen?
Also ich bin geprägt worden von dem Satz meines Vaters, der ja selbst auch Kapitän war, geht nicht, gibt es bei der Seefahrt nicht. Mhm. Und das lebe ich bis heute, weil geht nicht ist eine Aufgabe. Wenn ich es noch erzählen darf, ich war auf einem Küstenmotorschiff, wir hatten eine Kabeltrommel mit so einem dicken Kabel, die wog 24 Tonnen. Die hatten wir im Laderaum und die machte sich selbstständig und rollte da hin und her. Und dann wurden wir nachts alle geweckt. Das Schiff schmiss sich so 35 Grad von einer Seite zur anderen. Und der Kapitän und der Steuermann standen vor uns, Besatzung, und sagen so, wir gehen jetzt diese Trommel einfangen. Wenn jetzt uns das nicht gelingt und die kullert durch die Bordwand, dann war's das. So, es war unglaublich. Wir waren alle unglaublich nervös. Wir haben unglaublich guten ersten Offizier gehabt, der uns super geleitet hat, ja, und wir haben die Trommel eingefangen gekriegt. Aber das macht auch wieder demütig. So, und von daher, ich kann da nichts anderes sagen. Es sind diese Erlebnisse, die mich geprägt haben. Aufgeben ist keine Option. Und die habe ich mitgenommen, auch in meinem Studium. Ich habe mich ja in Mathe, Physik, wirklich nicht leicht getan. Aber dann habe ich eben gepaukt. Es war am Ende Disziplin, wenn du mich fragst. Aber auch der Wille erscheint so. Ich erinnere mich an meinen ersten Tag, als ich als 15-Jähriger mit meinem Koffer da stand, in Brunsbüttel an Bord kam. Da oben in dieser Nock stand so ein Mensch und schrie runter, bist du der neue Moses? Moses ist der Ausdruck für den Lehrling da in der untersten Etage. Ich sage, ja. Und dann sagt er, schmied den Koffer da hin und packt das an und bringt das nach vorne. Und ich hatte mein Landgangspäckchen an, wie wir das nannten. Mama hatte mir einen Sakko gekauft, damit der Junge mal auch so, ja. Und ich sage, mit mir Klamotten, ne? Du bist hier nicht als Dressman, schrie der mich an. Und jetzt, das waren Ketten. Jetzt wollte ich die Ketten nach vorne. Ich wusste weder, was da vorne war, noch sonst wo. Aber eins wurde mir schlagartig klar, meine Herren, in diesem Moment, da wurde mir klar, Michael, komme, was wolle, aber da musst du hin.
Nach oben.
Da genau. Oben musst du hin. Guide und das nicht. War vielleicht der Antrieb.
Guide nicht, giftet nicht.
Guide nicht, giftet
und
nicht.
Und ich habe gelernt daraus, aufgeben ist keine Option.
Ja. Genau, guide super. Nicht, giftet nicht. Danke. Vielen, vielen Dank, dass ja. du da warst. Vielen
danke, dass ich hier sein
und,
durfte.
Und wenn das Buch draußen ist, was du geschrieben hast, werden wir es hier unten reinschreiben, den Link reinsetzen. Und wenn jemand noch viele, viele weitere Geschichten, Erlebnisse lesen möchte, dann...
Ich bringe dazu, wenn das Buch draußen ist, kommst du nochmal hier bei uns vorbei,
hoffentlich. Okay, ja, machen wir. Das kein Thema. Ja.
Danke.
Schreibst du ein Vorwort noch, ja?
Mach ich.
Ja, gerne. Supi. Sehr gerne, okay.
Sehr gerne. Also, bis zur nächsten Folge Gezeitengänger.
Tschüss.
Tschüss.